mit der Sendung zur Sache und der großen Überschrift überall Baustellen nervig oder nötig. Ob die Großbaustelle auf der A7, Arbeiten auf der A24, der A21 oder die Baustelle auf der B76 Kiel-Preetz. Wenn man in Schleswig-Holstein mit dem Auto unterwegs ist, man kann schnell den Eindruck kriegen, dass sich eine Baustelle an die andere reiht. Immer wieder Tempolimit, Fahrbahnverengung, Lübecker Hütchen. Was sagen wir dazu?
Die Baustellen, die nerven ein bisschen. Stop and go und wie das für jeden Tag so ist, ne? Ist schlimm.
Ja, ist wirklich schlimm. Wir wollen drüber reden in den kommenden 2 Stunden in unserer Sendung zur Sache. Zu Gast im Studio sind Thorsten Konrad vom Landesbetrieb Straßenbau, Thomas Leibwegner, der Geschäftsführer der Via Solutions Nord, der Firma, die den A7-Ausbau koordiniert, und auch bei uns im Studio Fahrlehrer Bernd Stegers aus Kiel, der uns noch ein bisschen was zur Baustellenpsychologie erzählen kann. Ich bin Benedikt Stubendorf, wünsche einen schönen guten Abend und Sie können gerne mitdiskutieren. Rufen Sie an unter der 08000 96 66 66. Der Anruf kostet Sie keinen Cent. 08000 96 66 66. Oder Sie schicken uns eine Mail über ndr.de/sh. Sagen Sie uns Ihre Meinung oder stellen Sie uns Ihre Fragen zum Thema überall Baustellen, nervig oder nötig. Überall Baustellen, nervig oder notwendig. Das ist ziemlich egal, ob auch auf den Land- oder Bundesstraßen oder auf unseren Autobahnen im Land. Man hat den Eindruck, es wird überall gebaut, mal weniger, mal mehr engagiert. Thorsten Konrad vom Landesbetrieb Straßenbau, Sie haben den Überblick. Wie viele Baustellen haben wir aktuell im Land?
Also wir haben über das gesamte Land verteilt, in unserem Zuständigkeitsbereich, so gut 40 Baustellen übers Land verteilt. Die wesentlichen Blöcke sind natürlich unsere Sanierungsarbeiten in der A24, da wollen wir dieses Jahr auch fertig werden. Sicherlich auch die A1 im Bereich Lübeck und die A23 im Itzehoer Bereich, wo wir ja eben den Lückenschluss auf den Weg bringen. Und mit den Kollegen von Via Solutions haben wir natürlich dann das ganz große Projekt, die Grundinstandsetzung und den Ausbau der A7.
40 Baustellen im ganzen Land, sind das jetzt gefühlt nur viele oder wird tatsächlich mehr gebaut als sonst?
Also wir können feststellen, dass wir in der Gesamtzahl aufgrund der verstärkten Aufwendungen, die wir für den Landesstraßenbereich tätigen können, über das Sondervermögen, aber auch durch die verstärkten Mittel, die wir vom Bund kriegen, dass die Zahl noch größer geworden ist gegenüber den zurückliegenden Jahren.
Können Sie sagen, wo es gut klappt und wo vielleicht weniger gut?
Also sicherlich ist unser Problem gewesen in diesem Jahr auf der A24, dass wir das Insolvenzverfahren gehabt haben mit der einen Baufirma. Sie hat im letzten Jahr noch die A1 fertigstellen können, aber die Realisierung des Projektes der A24 ist dort nicht fertig geworden. Wir mussten eine neue Ausschreibung auf den Weg bringen, um eine neue Firma zu finden. Wir sind aber jetzt, nachdem wir die neue Firma gefunden haben, in den Terminabstimmungen so, dass die Gesamtmaßnahme auch noch in diesem Jahr fertig werden wird.
Gut, über Problembaustellen wollen wir später nochmal im Detail sprechen. Größte Baustelle, Sie haben es angedeutet, die A7. Immer wieder heißt es Tempo 80. Herr Leibwegner, wie läuft es aus Ihrer Sicht auf der A7?
Also aus unserer Sicht läuft es gut. Immer wenn wir auf Nutzer treffen, dann sind sie doch sehr zufrieden. Und soweit ich weiß, gab es auch eine Veröffentlichung in den Kieler Nachrichten vom heutigen Tag, wo also Nutzer zu Wort gekommen sind und sich doch sehr positiv über die Baustelle geäußert haben. Das hat sicherlich damit was zu tun, dass eben im Vorfeld schon in der Planungsphase, wo eben auch das LBV mit bei war, wo die Deges mit bei war, viele Erfahrungen aus der A1 schon in den Bau der oder in die Baumaßnahme der A7 eingeflossen sind.
Sie sind aus Quickborn jetzt hergekommen. Das heißt, ich vermute A7 einmal raufgefahren nach Kiel. Wie lief's?
Gut.
Sie sind rechtzeitig angekommen.
Ich bin nicht nur rechtzeitig angekommen, ich bin staufrei angekommen. Gut. Das ist ja das Entscheidende.
So soll es sein, ne? Baustellen, ob wir es wollen oder nicht, sie nerven und stressen ja dann doch irgendwie so tief in uns drin. Bernd Stegers kennt sich mit gestressten Autofahrern aus, er arbeitet als Fahrlehrer in Kiel. Stegers, woran liegt das, dass wir uns stressen lassen, sobald wir ein Baustellenschild sehen?
Naja, man muss sich natürlich die Frage stellen, wodurch erstmal Stress entsteht. Meistens ja dadurch, dass unvorhergesehene Dinge passieren und wir nicht die Möglichkeit haben, da zügig drauf zu reagieren. Zeitdruck spielt dann immer eine Rolle. Kommunikation mit den anderen Autofahrern ist nicht so einfach.
Stinkefinger erkennt jeder,
im Zweifel. Ist eine Art der Kommunikation, richtig. Aber sicherlich wird das dann auch mit Hilfe der Autos dann immer ausgetragen. Und dadurch entsteht dann auch der Stress.
Was sagen Sie Ihren Fahrschülern, wenn Sie sagen, wir fahren jetzt mal auf die A7 zu den Baustellen?
Das darf man sicherlich vorher nicht sagen. Dann könnte es passieren, dass der Fahrschüler oder die Fahrschülerin dann nicht zur Fahrstunde erscheint.
Echt?
Das kann passieren, ja. Und von daher hält man das doch eher ein bisschen zurück und verschiebt das dann auf den Tag der Fahrstunde.
Und lässt das dann auf sich zukommen, die Baustelle?
Ganz genau. Also man sollte da nicht schon vorher Panik schüren und die Dinge auch normal angehen mit der entsprechenden Vorbereitung dann auch.
überall Baustellen in Schleswig-Holstein. Nervig oder nötig, das Thema in unserer Sendung zur Sache. Sie dürfen mitdiskutieren unter 08000 96 66 66 oder Sie schicken uns eine Mail über ndr.de/sh. Gleich das spezielle Thema in der Sendung, die A7. Ja, Baustellen in Schleswig-Holstein. Nervig oder nötig, das ist das Thema in unserer Sendung zur Sache. Und viele, viele, die in Schleswig-Holstein wohnen, kennen Sie inzwischen schon zur Genüge, die Baustellen auf der A7 zwischen Hamburg und Bordesholm. Also das heißt, man muss eigentlich sagen, die Baustellen, das sind ja gleich mehrere auf einer Länge von insgesamt 65 Kilometern. Unser Reporter Thorsten Kreuzburg ist mal der Frage nachgegangen, wen nervt die Baustelle mehr, wen weniger?
Alle 1,5 Sekunden donnert hier auf der A7 ein Auto vorbei oder ein LKW. Ja, oder wie jetzt ein Campinggespann. Das sind mehr als 60.000 Fahrzeuge in Schleswig-Holstein und über 130.000 Fahrzeuge in Hamburg. Und das jeden Tag. So wie hier zwischen Neumünster-Nord und Neumünster-Mitte. Hier ist nämlich die Raststätte Ahlbeck. Und wenn ich mich hier so umsehe, naja, es ist relativ wenig los. Viele Parkplätze sind noch frei. Ein paar Leute tanken noch. Und dass so wenig los ist, das liegt nicht nur an der Urlaubssaison, sondern auch an der A7-Baustelle. Das vermuten zumindest Pächter von anderen Rasthöfen, mit denen ich auch gesprochen habe. Die Vermutung, viele Autofahrer fahren einfach durch die Baustelle, damit sie es hinter sich haben. Oder wenn Stau ist, dann wird nicht angehalten, sondern einfach im Stau stehen geblieben. A7-Baustellen machen generell jetzt nicht viel Spaß, aber es gibt trotzdem ein paar Pendler, so wie Handwerker Carsten Kehler aus Kaltenkirchen, der findet da sogar ein paar positive Aspekte an den Baustellen, oder?
Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Also ich habe keine Probleme mit der Baustelle.
Aha. Nö. Nicht genervt, nicht gestresst?
Nein, nee, überhaupt nicht. Das ist ja für einen guten Zweck, ne? Wird ja nachher besser und da muss man mit leben.
Stört sich auch nicht, dass da Geschwindigkeitsbegrenzung
Nein,
ist, dass es eng
nicht.
Wird und so?
Überhaupt nicht. Da fahre ich eine Viertelstunde eher los und das ist gut. Das stört mich nicht.
Das heißt, auf der A7 durch die Baustelle fahren ist quasi ein bisschen wie Meditation.
Kann man sagen, ja.
Und ein positiver Nebenaspekt von der Geschwindigkeitsbegrenzung, man spart sogar auch ein bisschen Sprit. Tja, und wie sieht es bei den Brummifahrern eigentlich aus? So wie bei Thomas Schulz. Der ist gerade auf dem Weg nach Frankfurt. Hat ja auch angehalten. Was halten Sie für den A7-Baustellen?
Bisschen Angstgefühle, dass mir jemand reinfährt.
Weil die Spuren sind schon enger als die regulären Fahrspuren, ne?
Ja.
Also für Sie ist es eher Stress, durch diese Baustellen zu fahren?
Ja, totaler Stress, würde ich sagen.
Das heißt, Sie haben doch keine Zeit, dann mal links und rechts zu gucken, wie weit sind die Bauarbeiten fortgeschritten?
Nee, da muss man immer aufpassen. Man würde auch heil nach Hause kommen.
Dann wünsche ich weiterhin gute Fahrt. Also brumm, brumm.
Ja, also wir halten fest, viele Pendler und Autofahrer haben sich mit der A7-Baustelle arrangiert, nehmen es teilweise gelassen. Für Lkw-Fahrer ist es 65 Kilometer Zusatzstress. Die meisten sind aber froh, dass der Verkehr rollt auf der A7, trotz Baustelle. Und dann fragen wir gleich mal nach bei Thomas Leib-Wegner von Via Solutions Nord. Was machen Sie richtig oder was machen Sie anders, dass die Menschen ja doch eher zufrieden sind?
Ja, ich hatte das ja schon anfangs erwähnt. Hier ist in der Planungsphase schon Erfahrungen berücksichtigt worden aus der A1. Das eine, was also einen großen Vorteil bringt in der Sicherheit, ist eben, dass es hier tatsächlich verbreiterte, zwar immer noch kleinere als im Normalzustand, aber gegenüber anderen Baustellen, die früher waren, verbreiterte Fahrspuren gibt. Im sogenannten Laststreifenbereich, da wo die LKWs fahren, ist es dann nicht mehr 3 Meter breit, sondern 3,25 Meter. Da zählt jeder Zentimeter.
Ja.
Im Bereich des Überholstreifens ist die Erhöhung sogar noch ein bisschen größer. Da ist die Breite von 2,50 Meter auf 2,85 Meter erhöht worden. Das führt schon gefühlt wirklich zu einer sicheren Situation als mit diesen Mindestmaßen, die vorgegeben sind. Aber auch schon in der Planungsphase erfasst sind eben auch noch viele andere ergänzende Maßnahmen. Ich darf nur erwähnen, dass wir hier Ein- und Ausfehlungsstrecken haben, die länger sind als im Baustellenbereich üblich. Die sind hier 200 Meter lang. Immer da, wo es eben auch möglich ist, die zu erbauen. Wir haben hier einen sehr engen Abstand an Nothaltebuchten. Wir haben einen Standardabstand, also einen gemittelten Abstand von 1,5 Kilometern. Die Nothaltebuchten selber sind also auch 80 Meter lang. Und ich las dort Wies, das ist hier ein Sicherheitsgewinn, den möchte ich einfach nochmal reinbringen und auch den Nutzer der Autobahn daran halten. Das ist eine Sicherheit für Sie, das ist eine Sicherheit für die Bauarbeiter, die wir da haben und es ist letzten Endes auch ein Schonen Ihres eigenen Portemonnaies. Bitte denken Sie an die Einhaltung der Geschwindigkeit.
Das klingt ja jetzt alles ganz wunderbar und schön, sozusagen nach einer idealen Baustelle. Hat es keine Rückschläge gegeben?
Naja, wir hatten zweimal, das werden Sie ja wissen, wir hatten zweimal sogenannte Absenkungen im Fahrbahnbereich, die mussten wir eben kurzfristig sanieren. Dazu war eben auch eine Sperrung der Fahrspur erforderlich.
Ja, man fragt sich natürlich, wie passiert so eine Fahrbahnabsenkung? Das hatte irgendwie mit, wenn ich mich recht erinnere, mit den Brücken Arbeiten zu tun. Ne?
Das ist ein etwas längeres Thema, da würde ich gerne zu ausholen, wenn ich darf. Es ist einfach so, im Zuge der A7 müssen wir eben auch die bestehenden Brücken entlang der Autobahn, sogenannte Abo-Werke, neu bauen. Hm. Da wir das immer nur auf der einen Seite machen und auf der anderen Seite machen und diese Bauwerke eben auf einem Damm geführt werden, müssen wir den Damm sichern. Dieser Damm wird gesichert durch einen sogenannten Verbau. Dieser Verbau muss erbracht werden als Spundwand. Wenn wir da einen Berliner Verbau einbringen, rieselt uns der Sand raus, bevor wir die Ausfachung
haben. Also im Prinzip wie beim Kanalbau, da baue ich eine Wand rein, damit mir die Erde nicht entgegenkommt.
Da baue ich eine Wand, und zwar eine geschlossene Wand. Das kriege ich mit einer Spundwand hin. Die muss eingebaut werden. Und im Zuge dieses Einbaus kann es eben zu Senkungen kommen. Das hat mit der Geologie zu tun. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, wo wir die Brücke sperren mussten, also nicht die Brücke, sondern die Fahrspur sperren mussten. Das ist das Bauwerk 401. Dort hatten wir im Bereich des südlichen Spundwandbereiches hatten wir eine Absenkung von 2,1 Zentimeter, die war völlig unerheblich. Im nördlichen Bereich hatten wir 10 Zentimeter, das ging nicht. Da war die, letzten Endes bestand die Gefahr der Verkehrsgefährdung, und da mussten wir was tun, und da haben wir es auch gleich gemacht. Wir haben also die Fahrspur gesperrt und die Sanierung am gleichen Tag gemacht.
Ja, da hieß es mal, wenn ich mich recht entsinne, dass es das Luftblasen sozusagen unter der Fahrbahndecke gegeben haben soll.
Naja, es ist so, dass die Geologie kennen sie nicht. Können es Hohlräume gegeben haben, ja. Die brechen natürlich dann auch ein, wenn sie die anfahren mit einer Spundwand.
Verdichtet man das nicht vorher? Für mich klingt als Laie, klingt das so ein bisschen wie
ich. Ja, aber wenn wir es vorher verdichtet hätten, wäre genau der Effekt eingetreten, den sie nicht wünschen, ja. Wenn sie die vorher verdichten, dann setzt sich ja die Fahrbahn automatisch schon runter, ja. Also das ist nicht das geeignete Verfahren.
Klingt kompliziert. Ist es wahrscheinlich auch.
Nein, das ist einfach, sie stecken im Boden nicht drin. Das wollte ich einfach nochmal klar machen. Sie haben in dem einen Bereich 2,1, 5 Meter weiter haben sie 10 Zentimeter Absenkung gehabt.
Gut, lassen Sie uns zurückkommen zum ganz großen Projekt, die nächsten großen Schritte. Was liegt an auf der A7?
Ja, Sie sehen es ja, wir haben jetzt 4 beziehungsweise 5 Baubereiche unter Baustellenbetrieb. Der nächste Schritt, ganz große Schritt, der kommen wird auf der A7, ist, dass wir im Monat Oktober anfangen mit den ersten Betonierarbeiten auf der Fahrbahn.
Sie sind im Zeitplan?
Wir sind im Großen und Ganzen im Zeitplan, jawohl.
Im Großen und Ganzen heißt, hakt ein bisschen?
Nein, es hakt nicht. Es hakt natürlich. Das ist Bau. Ja, das ist Bau, das ist Geologie, das sind Menschen, das sind Maschinen auch, die mal kaputt gehen können. Wir werden den Zeitplan bis Ende 2018 halten.
Das ist ein Wort. Ja, die Baustellen in Schleswig-Holstein, wir haben gerade eben über die A7 gesprochen mit Thomas Leib-Wegner, auch über die Fahrbahnabsenkung, die es gegeben hat, die natürlich für alle, die da im Stau standen, sehr nervig waren. Es gab ja auch sogar Autobahn-Fahrbahnsperrung. Herr Leib-Wegner, eine Frage muss ich aber noch stellen. Können Sie ausschließen, dass sowas wieder passiert?
Nein, da es was mit Geologie zu tun hat, kann man sowas restlos nie ausschließen. Wir sind zwar in den letzten Brücken bei, da den sogenannten Mittellängsverbau einzubringen, aber ausschließen kann ich das nicht. Ich will Ihnen auch noch mal ein Beispiel bringen, warum das so furchtbar schwierig ist, vorher einzuschätzen. Da, wo uns was passiert sind, das ist ja immer da, wo die Autobahn auf dem Damm läuft. Und das sind genau die Dammbereiche, die nicht besonders hoch sind, 7 Meter, 8 Meter hoch. Da hat uns das nicht ereilt, sondern es hat uns in den Bereichen ereilt, wo es kleine Brücken, ganz kleine Brücken, Bauwerk 401 und 501 gegeben hat, wo der Damm 1,50, 2 Meter hoch ist. Und trotzdem hat es da diese deutlichen Setzungen gegeben, die eben aus Sicherheitsgründen dann eine Reparatur erforderlich machten.
Bereitet schlaflose Nächte, ne?
Ja, da ist man dann schon um Mitternacht auch gerne noch auf der Baustelle, um zu gucken, was passiert.
Ja, das gerne, das habe ich mal in Anführungsstrichen gehört. Ja, Stau und Stillstand auf Schleswig-Holsteins Straßen und Autobahnen verursachen auch für Unternehmer hohe Kosten. Was sagt die Wirtschaft zur aktuellen Lage in der Verkehrsinfrastruktur? Christian Nagel hat für uns nachgefragt.
Die Situation ist alles andere als zufriedenstellend. Da sind sich alle Beteiligten einig. Uwe Polkén vom Deutschen Gewerkschaftsbund Nord sieht dringenden Handlungsbedarf.
Wenn ich dann durch die Städte fahre, ich selbst wohne in Lübeck, es ist eine Katastrophe, es ist ein Stauen ohne Ende. Das ist jetzt in Lübeck, in vielen, vielen anderen Städten im Land auch. Gerade auch bei den Landesstraßen, da ist ein immenser Nachholbedarf. Das bleibt aber nicht aus, wenn man sich 20 Jahre nicht um die eigenen Straßen kümmern. Da muss man schon mal auch Geld in die Hand nehmen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an ihren Arbeitsplatz kommen.
Ähnlich sieht es auch Peter Michael Stein, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Flensburg. Es müsse schnell gehandelt werden.
Da ist etliches versäumt worden, wobei ich aber nicht eine einzige Regierung anspreche. Das ist über einen langen Zeitraum versäumt worden. Und insofern ist jetzt der Nachholbedarf so groß, dass in der Tat Eile geboten ist.
So sieht es auch der Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes des Nord Michael Thomas Fröhlich. Einige Unternehmen seien wegen der schlechten Infrastruktur bereits abgewandert.
Es ist 5:05 bei dem Thema. Es hat durch den desaströsen Zustand der Landesstraßen, dem Fehlen der A20, dem fehlenden Ausbau der B5, der fehlenden Erbquerung bei Glückstadt ganz deutliche Tendenzen gegeben, dass Unternehmen ihre Erweiterungsinvestitionen nicht mehr an Unterelbe und Westküste, sondern südlich der Elbe entsprechend vornehmen werden. Das ist ein fatales Signal gewesen. Dieses haben wir jetzt insgesamt verstanden und müssen jetzt deutlich machen, wir kümmern uns stärker und vereint. Und vor allen Dingen zeigen wir und müssen wir zeigen, dass wir den Mund nicht nur spitzen, sondern auch gemeinsam pfeifen können.
Ja, und jetzt soll es zügiger vorangehen. Deswegen gibt es einen Schulterschluss von Landesregierung, Wirtschaft und den Gewerkschaften. Thorsten Konrad vom Landesbetrieb Straßenbau. Was ist das für ein Bündnis?
Ja, das ist ein Bündnis aus den Unternehmensverbänden, den Gewerkschaftsvertretern, aber auch den Industrie- und Handelskammern. Den hat Verkehrsminister Reinhard Meyer am letzten Donnerstag zusammen mit einer Erklärung zusammengefasst. Es ist eine verkehrsträgerübergreifende Aktion, dass man sich dazu positioniert, welcher Ausbau für die Infrastruktur erforderlich ist, aber auch welche Maßnahmen zum Erhalt der vorhandenen Infrastruktur gemacht werden müssen. Und es ist natürlich ein ganz toller Ansatz, wenn alle gemeinsam sich für ein Ziel aufmachen, um es gemeinsam zu erreichen. Natürlich ist das Verständnis wesentlich größer, wenn man derartig hohen Konsens erreicht hat.
Wie würden Sie das zu erreichende Ziel formulieren?
Das zu erreichende Ziel ist einerseits die Erhaltung der Infrastruktur, aber auch zielgerichtet der entsprechende Ausbau. Angesprochen ist da der Ausbau der A20, aber natürlich auch die entsprechenden Achsen A7 und A23, B5 und A21. Hier also entsprechend Stärkung der Ausbauaktivitäten innerhalb der Infrastruktur.
Nun kann man sich natürlich fragen, und Sie haben es ja vorhin schon gesagt, mit aktuell 40 Baustellen im Land sind es doch mehr als in den vergangenen Jahren. Woran liegt es denn eigentlich, dass Schleswig-Holstein eine derart marode Infrastruktur hat?
Also wir haben einmal in dem Landesstraßenzustandsbericht, der 2014 herausgegeben worden ist, dargestellt, dass in den letzten 20 Jahren etwa 280 Millionen Euro bei den Landesstraßen gegenüber einem erforderlichen Betrag eingespart worden sind. Von daher hat man natürlich entsprechend weniger Baustellen im Landesstraßennetz gehabt. Wenn wir jetzt aber auf den Zustand der Landesstraßen von Anfang der 90er Jahre kommen wollten, müssten wir in den nächsten 10 Jahren jährlich 90 Millionen, also in der Summe 900 Millionen aufwenden. Das heißt also, der Verzehr des Landesstraßennetzes liegt beim Faktor 3. Man hat knapp 300 Millionen eingespart und muss jetzt 900 Millionen aufwenden, um das zu bringen. Da ist eine gewisse Zeit baustellenfrei gewesen, die jetzt dazu führt, wenn man diesen Zustand wieder optimieren will, dass man doch vermehrt Baustellen erleben wird, um dann in den nächsten 10 Jahren auf diesen guten Zustand der 90er Jahre wieder zu kommen.
Das heißt aber doch unterm Strich, das Land Schleswig-Holstein hat geschlumpft.
Das ist ja auch in den Positionen zu dem Bündnis klar geworden, dass in den zurückliegenden Jahren die Landesregierung oder aber generell die Gesellschaft hier akzeptiert hat, dass zu wenig in die Infrastruktur investiert worden ist.
Wie muss sich Ihrer Meinung nach Schleswig-Holstein aufstellen, damit jetzt die Laster der Unternehmen auch gut von A nach B kommen?
Also wir müssen zielgerichtet den Erhalt der Infrastruktur und den in Teilbereichen noch erforderlichen Ausbau und auch in Bereichen wie der A20 Neubau vornehmen. Und es müssen alle gemeinsam diese Position ja bekräftigen, damit wir im Prinzip auch bei der Mittelverteilung für die Bundesfernstraßen im Bund entsprechend ein Standing haben, um hier im Vergleich mit anderen Bundesländern gut dastehen zu können.
Sie hören NDR1 Welle Nord, die Sendung zur Sache. Überall Baustellen, nervig oder notwendig, das ist unser Thema heute. Eine Baustelle, die viele Autofahrer besonders genervt hat, ist die A24-Baustelle zwischen den Anschlussstellen Hornbeek und Schwarzenbeek-Grande. Die war im Juli völlig verwaist. 6 Kilometer Autobahn an der Grenze der Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg, über die sich Autofahrer nur noch wundern, denn dort wurde zwar im April die alte Fahrbahndecke entfernt, dann tat sich aber erstmal nichts. Schuld am Baustopp, ein Streit zwischen dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr und der Bochumer Baufirma Betam. Die Firma hat dann tatsächlich eine Kündigung gekriegt. Herr Konrad, können Sie noch mal zusammenfassen, warum?
Also wir haben die Firma Betam beauftragt gehabt mit dem entsprechenden Sanieren der A24. Wir mussten dann feststellen, wie Sie es hier eben beschrieben haben, dass die Bauaktivitäten der Firma doch nicht dazu führen können, das vorgegebene Zeitfenster einzuhalten. Wir haben dann entsprechende Aufforderungen zu Ersatzmaßnahmen oder zur Steigerung der Aktivitäten vorgenommen. Als die fruchtlos geblieben sind, haben wir entsprechend gekündigt, sodass wir dann einen neuen Auftragnehmer suchen konnten. In der Zeit, als wir einen neuen Auftragnehmer Auftragnehmer gesucht haben, ist die Firma Betam auch in ein Insolvenzverfahren gegangen. Es ist nicht nur eine Baustelle hier in Schleswig-Holstein, sondern auch bei den Kollegen in Brandenburg und in Nordrhein-Westfalen von der Firma Betam nicht in den Zeitfenstern realisiert worden. Es ist ein Problem, dass diese Firma nicht die wirtschaftliche Eignung dann wohl besessen hat, um die Baumaßnahmen durchzuführen. Wir haben im Jahr davor Vergabeabstimmungen aber auch mit dem Bundesverkehrsministerium durchgeführt. Die Firma Betam ist ja hervorgegangen aus der Straßenbausparte der Firma Bilfinger und Berger, sodass man eigentlich davon ausgehen konnte, dass das Know-how vorhanden ist, um derartige Maßnahmen zu realisieren. Und wir selber hatten ja auch im Jahr davor die Baumaßnahme auf der A1 mit der Firma Betam zeitgerecht abwickeln können. Aber hier nun mal ein Insolvenzverfahren und wir haben aber in einem Ausschreibungsverfahren nach dieser Kündigung jetzt eine neue Firma gefunden. Es ist die Firma Bunte, die dort auch in den anderen Bereichen bereits tätig gewesen ist und wir sind jetzt nach Aufnahme der Arbeiten Ende Juli, Anfang August in einem guten Terminablauf. Es hat ja auch einen Baustellenbesuch von Verkehrsminister Mayer gegeben, wo seitens der Firma nochmal dargestellt worden ist, dass auch dieses Los jetzt in 2015 noch im Dezember fertiggestellt werden kann, sodass wir insgesamt unsere Grundinstandsetzung der A24 dies Jahr abschließen können.
Da fragt man sich natürlich so ein bisschen, wie das sein kann, dass eine Firma wie Betam dann den Zuschlag kriegt, wenn sich dann doch relativ schnell herausstellt, dass sie den Zeitplan nicht erfüllen können, dass sie insolvent sind.
Also die Zuschlagsvergabe, hatte ich ja eben auch schon gesagt, ist auch in Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium gelaufen. Es ist nicht nur dieser eine Auftrag an die Firma Betam vergeben worden. Von daher sind in den Zeitpunkten der Auftragsvergabe nicht Anhaltspunkte in der Form da gewesen, die zu einem Ausschluss von der Vergabe hätten führen können.
Aber es wird doch geprüft.
Es wird geprüft und zu dem Zeitpunkt lagen keine belastbaren Erkenntnisse vor, die zu einem Ausschluss hätten führen können.
Ja, wie ist der aktuelle Stand A24?
Der aktuelle Stand bei uns ist, dass wir mit der Firma Bunte dieses Sanierungsstück in 2015 im Dezember fertigstellen können.
Dann eine andere Problembaustelle, möglicherweise die A1. Da haben wir einen Anruf gekriegt dazu.
Ja, Paul Paulsen. Ich habe eine Frage zu den Baustellen auf der A1 zwischen Hamburg und Lübeck oder Lübeck und Hamburg. Da hatten Sie ja vor einem Jahr haben Sie die A1 bei Rheinfeld erneuert, sehr aufwendig. Und jetzt ist schon wieder eine Baustelle da, weil Sie eine Brücke erneuern müssen. Völlig unverständlich, warum das nicht im gleichen Zug gemacht wird. Warum macht man sowas, wo man weiß, dass es wieder gemacht werden muss, nicht in einem Zug?
Ja, Herr Konrad, eine klar formulierte Frage. Warum macht man es nicht gleichzeitig, sozusagen auf einen Rutsch?
Also der Grundsatz ist, dass wir versuchen, derartige Maßnahmen Straße und Brücke in einem Zeitfenster realisieren zu können. Es kommt aber bedauerlicherweise bei dem einen oder anderen Fall dazu, dass im Zusammenhang mit Nachrechnungsaktionen an Bauwerken vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt die Erkenntnisse vorliegen, dass man dieses Bauwerk auch hätte integrieren können. Von daher ist es hier bedauerlicher zu dieser zeitlichen Staffelung gekommen. Aber das Ziel ist es, dass wir Straße und Brücke zusammenfassen. Das ist ja auch, wenn man das sieht, bei der großen A7 jetzt gelaufen, dass dort Straße und Brücke zusammengefasst wird. Wir haben das auch bei der B76 jetzt vorgenommen. Also unser Ziel ist es. Es gibt aber ab und an die ein oder andere Randbedingung, die es nicht ermöglicht.
Sonntagabend, Sie hören NDR1 Welle Nord, die Sendung zur Sache mit dem Thema überall Baustellen, nervig oder nötig. Und wir haben eine Mail gekriegt aus Klein-Rönnau von Gisela Sell, die ganz häufig unterwegs ist auf der A1. Hamburg-Lübeck bei der A1. Herr Konrad, waren wir ja gerade schon. Gisela stellt fest, dass Verengung A1 Richtung Norden ist, die Auffahrt Lübeck-Zentrum A1 weiterhin inaktiv. Jetzt sagt sie, auf dem Streckenabschnitt sieht sie Baumaschinen, aber sie sieht keinen einzigen Menschen dort arbeiten. Ich frage erstmal unseren Fahrlehrer, Herrn Stegers, der nun auch reichlich viel in Schleswig-Holstein unterwegs ist, meistens wahrscheinlich eher auf dem Beifahrersitz. Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie durch die Baustellen im Land fahren?
Ja, das ist schon ein Problem geworden. Wir mussten uns auch rechtzeitig darum kümmern, unsere ganzen Ausbildungsinhalte dann so zu planen, dass wir sie dann auch umsetzen können. Autobahnfahren Richtung Süden ist halt nicht mehr für 90 Minuten. Da kann es schon mal passieren, dass man dann im Stau steht und man nicht vorankommt. Und auch die Ausbildungsinhalte nicht vermitteln kann. Von daher muss der Tag sehr gut geplant werden.
Wenn Gisela Sell jetzt schreibt, sie erkennt keinen Fortschritt, A1, weil sie regelmäßig im Stau steht, sagt sie, kann sie das gut beobachten. Passiert da wirklich nichts, Herr Konrad?
Also wir bedauern, dass wir bei der A1-Baustelle schon einen relativ schlechten Start gehabt haben. Es gab Schwierigkeiten mit den Baustellenabsicherungen. Es ist nicht so, dass da überhaupt keine Aktivitäten sind, aber wir sind leider ein bisschen aus dem Zeitfenster heraus und von daher ist auch die Anschlussstelle Lübeck-Mitte da zu längeren Zeiten gesperrt worden als ursprünglich geplant. Und so gibt es gewisse, ja, Probleme auch mit städtischen Bauvorhaben, die entsprechend eng getaktet waren. Und wenn nun eine Baumaßnahme aus dem Zeitplan kommt, gibt es da doch ein paar, ja, Abstimmungsprobleme, die wir jetzt versuchen, gemeinsam mit den Kollegen von der Hansestadt Lübeck zu lösen. Aber dass da überhaupt nichts passiert, kann man so nicht sagen. Es könnte ein bisschen mehr sein.
Es könnte ein bisschen mehr sein. Und Sie haben gerade schon gesagt, der Start war schon missglückt. Woran hat es gelegen? Sie sagen Baustellenabsicherung. Ich meine, sowas plant man doch eigentlich vorher und sagt, dann und dann geht's los und dann ist die Firma bereit und...
So haben wir uns das auch vorgestellt, dass wir ein genaues Zeitfenster vorgegeben haben. Allerdings der von der Firma beauftragte Nachunternehmer für die Verkehrssicherung hat dort Material auf die Baustelle gebracht, was nicht in allen Punkten einwandfrei gewesen ist. Und daher mussten entsprechende Nacharbeiten vorgenommen werden. Und von daher haben wir schon am Start einen gewissen Zeitverlust gehabt.
Herr Leibwegner, Sie sind zuständig jetzt nur für die A7, das ist ein Stückchen weg von der A1, aber auch da, man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man da vorbeifährt, da stehen die Maschinen so rum und da arbeitet wirklich keiner.
Naja, also es ist schon so, dass wir über 200 Leute da haben, dass wir über 100 Geräte da rumstehen, nicht nur rumstehen haben, sondern eben auch im Einsatz haben und dass wir ein vitales Interesse daran haben, unsere Geräte auch ins Einsatz zu bringen, nämlich wenn die Geräte rumstehen, bringen sie eben auch kein Geld. Ich möchte aber darauf gerne nochmal eingehen und sagen, es gibt eben bestimmte bauablaufsmäßige Zusammenhänge, die kann man nicht gleich erkennen. Ich will da mal ein Beispiel bringen. Konrad hatte das ja auch gesagt. Wir machen ja Straße und Brücke zusammen in unseren Bauabschnitten. Aber wenn es zum Beispiel dann in der Brücke was zu erbringen gibt, dann muss eben die Straße an dieser Stelle etwas zurückstehen. Dann gibt es als zweiten Punkt Baumaßnahmen, die man durchführt, die aber eine bestimmte Ruhezeit, sage ich jetzt mal, danach brauchen. Das ist also zum Beispiel, ich bringe nur Beispiele jetzt, das ist zum Beispiel unsere Verfestigung. Wir verfestigen zum Beispiel den Unterbau, damit der tragfähig wird. Mhm. Dort bringen wir Zement in den Untergrund ein, der muss natürlich ein bisschen auch abbinden können.
Bevor man darauf weiterarbeiten kann,
dann müssen es auch entsprechende Nachweise geben, Beprobungen geben, ja, die auch die entsprechenden Ergebnisse bringen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Man muss ja auf die Beprobungsergebnisse dann, auch wenn es nur ein paar Stunden sind oder ein Tag, muss man ja darauf warten und demnächst wird es also auch bei uns ein bisschen noch sehr viel aktiver werden, weil wir anfangen mit dem Betonstraßenbau. Und Betonstraßenbau, da wissen diejenigen, die sich mit Beton beschäftigen, das kann man eben nicht gleich belasten. Planmäßig ist dort eine Aushartezeit von 28 Tagen vorgesehen. Und lassen Sie mich noch einen letzten Punkt ergänzen für die A7. Die A7 hat große Bauabschnitte nicht umsonst. Es bringt, glaube ich, dem Nutzer auch, würde dem gar nichts bringen, wenn wir unsere Bauabschnitte, weil wir mit kleinen Bereichen vorher fertig wären, dort ständig verschwenken und der würde hin und her fahren auf den Spuren, mal in Hamburg, mal wieder nach Flensburg. Das ist doch gerade, ich sehe das als großen Vorteil, dass man wirklich diese Baustelle, so wie sie jetzt eingerichtet ist, ein Jahr durchhält. Also nicht irgendwelche plötzlichen, bei der Sperrung der Spur mag das schon mal sein, aber grundsätzlich ist das so, unsere Einrichtung der Baustellen bleibt für ein Jahr konstant.
Das heißt, man weiß ganz genau, wenn man montags früh wieder zur Arbeit Richtung Hamburg fährt oder Richtung Flensburg, je nachdem, wo es hingehen soll, weiß man genau, jawohl, da ist Baustelle, plane ich ein. Genau. Ich stehe halt eine halbe Stunde früher
auf. Ja, jetzt sind 10 Minuten nach meiner Berechnung, aber...
Da kann man ein bisschen länger duschen oder länger Kaffee trinken mit der Frau. Sie haben aber gerade gesagt, wenn das mit dem Beton losgeht, der muss 28 Tage aushärten. Das heißt, es kann dann sein, dass ich dann an einer Stelle vorbeifahre, wo dann Maschinen oder wo im Prinzip dann einen Monat lang gefühlt nichts passiert.
Ist so.
Also, das, was dann passiert, das ist so. dass der Beton dann aushärtet.
Ja, das ist eben der Zement, der da muss aushärten. Ja. Und das ist einfach so.
Verstanden. Herr Konrad, noch einmal zurück zur A1. Da hat sich ja auch gerade noch eine kleine Verschiebung gegeben. Ausfahrt Lübeck-Zentrum wird sicher viele interessieren. Ab Mitte Dezember soll es wieder auf sein?
Das ist unser Ziel, dass wir diese Terminierung erreichen.
Wie wahrscheinlich ist das, dass Sie die Terminierung auch tatsächlich erreichen?
Ach, also bisher haben wir es dann doch eigentlich immer noch hinbekommen, von daher sind wir guter Dinge.
Ich habe noch eine Nachfrage zur A1, Herr Konrad. auf die Mail von Gisela Sell. Die fragt, warum denn eigentlich nicht in Schichten gearbeitet wird, wie zum Beispiel bei dem zur Bauzeit der A20 Lübeck-Bad Segeberg, wo die Bauarbeiter bei Flutlicht gearbeitet haben. Warum geht das an der A1 nicht?
Also wir haben da klare Vorgaben, auch in Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium, welche Zeiten für die Baustellen genutzt werden können. Wir gehen davon aus, dass wir während des gesamten Tageslichtes hier die Baustellen haben. Das ist im Prinzip eine doch schon fast zwei Schichten Betriebslösung für die Firmen. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass wir bei einer Baustelle dann in den Nachtstunden in vielen Bereichen auch Lärmschutzprobleme kriegen würden. Von daher ist also die Standardvorgabe für die Autobahnbaustellen in den Sommermonaten Ausnutzung des gesamten Tageslichtes, also fast zwei Schichten. Und damit meinen wir auch schon eine gute Zeit ohne zu bekommen. Sicherlich gibt es Teilbereiche, wie zum Beispiel auch auf der A1 praktiziert, der Betoneinbau, der dann auch teilweise nachts durchgeführt wird, eben um dort eine gleichmäßige Betondecke herstellen zu können. Ist aber auch immer eine Frage, ob die Mischwerke entsprechende Genehmigungen haben, hier auch nachts produzieren zu dürfen. Das muss man ja auch sehen, welche Auflagen hier aus den Emissionsschutzgründen bestehen.
Ist das ein Problem manchmal, Material zu kriegen?
Also es ist durchaus bei der jetzt zunehmenden Anzahl von Baustellen so, dass man die natürlich auch in den Sommerferien teilweise bündelt, um dort die geringeren Verkehrsmengen in einigen Straßenbereichen zu haben, um auch den Schülerverkehr nicht zu haben, dass denn Straßen gesperrt werden können. Das wir in den letzten Monaten, auch im letzten Jahr schon erlebt haben, dass die Mischwerke doch nicht die Kapazitäten zu den Zeiten insgesamt liefern können. Da gibt es dann entsprechende zeitliche Abhängigkeiten.
So, wir biegen jetzt mal ab von der Autobahn, von Tempo 130, Richtgeschwindigkeit auf maximal 100, wenn es denn gehen würde. B76, Autofahrer, die zwischen Kiel und Preetz im Kreis Plön unterwegs sind, haben sich längst an die Großbaustelle auf der B76 gewöhnt. Seit April wird hier die Fahrbahn komplett erneuert. Das Besondere dabei ist, dass die drei verbleibenden Fahrspuren entsprechend der Pendlerströme verändert werden. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Mayer will dieses System zukünftig auch bei anderen Baustellen im Land nutzen. Rebecca Meerholz dazu.
Morgens führen auf der B76 momentan zwei Fahrspuren in Richtung Kiel und eine nach Preetz. Jeden Vormittag um 11 Uhr rücken dann die Bauarbeiter an und stellen die Verkehrsführung um, sodass nachmittags zwei Fahrstreifen in Richtung Preetz bereitstehen. Dieses in Schleswig-Holstein einmalige System habe sich bewährt, sagt Verkehrsminister Mayer. Durch die flexiblen Fahrstreifen habe es im Berufsverkehr kaum Staus gegeben. Davon profitieren könnten auch andere Baustellen im Land, sagt Reinhard Mayer.
Wir wollen ja diesem Modellversuch machen, damit wir nachweisen können im Praxistest, das funktioniert auch bei anderen Baustellen. Und ich bin zuversichtlich, dass das an anderer Stelle hier im Land Schleswig-Holstein dann auch zur Anwendung kommen wird.
Die Voraussetzung sei allerdings, dass die verbleibende Fahrbahn breit genug für drei Fahrspuren ist, heißt es vom Landesbetrieb Straßenbau. Ganz kostengünstig ist das System mit den flexiblen Fahrspuren übrigens nicht. Laut Landesbetrieb kostet es zwischen Preetz und Kiel allein während der ersten Bauphase 1 Million Euro zusätzlich. Insgesamt sind auf der Strecke bis 2018 4 Bauabschnitte vorgesehen.
Ja, ist eine Menge Holz. Die Kosten mit 1 Million Euro mehr pro Bauabschnitt. Aber es scheint auch was zu bringen, wenn man die Baustelle dem Verkehr anpasst. Herr Konrad, warum wird das nicht häufiger gemacht?
Also wir sind jetzt hier erstmalig bei dem Versuch. Es hat entsprechende Abstimmungen mit derartigen Verkehrsführungen bereits in Bayern gegeben, sodass wir auf diesen Erfahrungen aufbauen konnten. Es setzt natürlich voraus, dass das Verkehrsaufkommen wirklich so strukturiert ist, wie es hier beschrieben worden ist, eben morgens der Pendlerstrom nach Kiel herein. Das gibt es sicherlich in Ballungszentren häufiger, aber die andere Frage ist die, welche Breiten wir haben. Wir brauchen immer eine befestigte Breite in dieser Version von 10 Metern, um eine derartige dreistreifige Verkehrsführung zu ermöglichen. Und da müssen wir schauen, wo wir diese Randbedingungen haben. Und was wir uns erhoffen, wenn es also jetzt häufiger zu dem Umsetzen derartiger wechselseitiger Verkehrsführungen kommt, dass auch eventuell der Angebotspreis etwas zurückgeht. Hier eben ja ein Neuland für die beteiligten Firmen, die das entsprechend erstmalig angeboten haben. Von daher gehen wir davon aus, dass wir in den nächsten Abschnitten da auch vielleicht entsprechende positive Auswirkungen auf den Preis haben, weil man weiß, auf was man sich eingelassen hat und wie die Randbedingungen im Handling zu sehen sind.
Sozusagen ein Baustellenumbau-Rabatt. Herr Stegers, Sie sind Fahrlehrer in Kiel und B76, eine beliebte Strecke bei Fahrschülern, bei Fahrlehrern vor allen Dingen. Was sagen Sie, was sagt Ihre Erfahrung? Bringen flexible Baustellen was?
Ja, in der Tat. Also die schlimmsten Befürchtungen, die wir ja auch als oder in der Fahrlehrerschaft hatten, sind nicht eingetroffen. Auch lange vor Einrichtung dieser Baustelle hatten wir ja innerhalb der Fahrlehrerschaft auch Gespräche geführt, mit dem TÜV auch, wie denn insbesondere die Prüfungsfahrten dann abzulaufen haben. Was vielleicht hier die wenigsten wissen, ist, dass es ja bestimmte Prüfungsrichtlinien gibt, beispielsweise, dass auch innerhalb und außerhalb der Ortschaft geprüft werden muss und insofern um dem TÜV herum in Kiel-Wellsee bestehen ja letztendlich fast nur Baustellen. Blieb nur noch eine Richtung dann offen, wo man hätte hinfahren können. Aber dieses Problem, wie gesagt, hat sich nachher nicht mehr als Problem dargestellt. Vielleicht auch aufgrund dieser besonderen Straßenführung.
Ja. Was würden Sie denn machen, wenn Sie dann eine Prüfung fahren und stehen die Hälfte der Zeit im Stau? Ich meine, für mich als Fahrschüler wäre es super, weil da kann ich nicht viel verkehrt machen.
Ich glaube, das wäre für alle drei Beteiligten nicht super. Also sprich, Fahrschüler, der würde sicherlich nicht seine Fahrerlaubnis deswegen bekommen. Der Fahrlehrer hat sein Ziel dann auch nicht erreicht. Und der Prüfer darf dann auch in diesem Fall nicht die Fahrerlaubnis erteilen, weil er halt einfach nicht prüfen konnte, ob jetzt dieser Proband dann auch in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug zu führen.
Ja, nun sind Sie nicht nur Fahrlehrer, sondern auch Verkehrspsychologe. Kleines bisschen jedenfalls. Aus Ihrer Sicht, wo liegen bei Baustellen die größten Schwierigkeiten für uns Autofahrer?
Ja, ich denke auch immer drüber nach, wo jetzt wirklich in der Tat die Probleme liegen. Sie werden diese Baustellen natürlich nicht verschwinden lassen können. Die Straßen müssen erneuert werden. Also können Sie nicht das Problem lösen, indem Sie die Baustellen auflösen. Das Problem liegt halt bei den Menschen. Und da muss man halt auch ansetzen. Was kann also der Autofahrer, was kann die Autofahrerin tun, um halt eben nicht in diese Stresssituation hinein zu geraten.
Unser Thema, die Baustellen in Schleswig-Holstein, und wir haben Post gekriegt aus Bad Waldsee. Das dürfte irgendwo in Bayern sein. 88339, die Vorwahl. Lothar Kahlert sagt, er kommt jedes Jahr zu uns nach Schleswig-Holstein, sagt natürlich, ja, Baustellen sind notwendig, werden auch immer besser ausgestattet, beschwert sich aber über uns andere Autofahrer, sagt, ein Hinweis auf eine Verengung mit der Aufforderung zum Einordnen kommt immer rechtzeitig. Den Stau verursachen immer nur die rücksichtslosen Egoisten, die sich sagen, einordnen jetzt schon, ich doch nicht. Ich nehme die jetzt frei gewordene Spur und dränge mich erst vorne ein. Herr Stegers, als Fahrlehrer hätte ich jetzt gedacht, so läuft es eigentlich richtig. Ich fahre bis vorne ran, wo dann die zwei Spuren zu einer gehen und naja, drängeln ist ja vielleicht nicht der richtige Weg. Ja. Oder das Reißverschlussverfahren, oder nicht?
Ja, genau so ist das. Und da sind wir ja wieder bei dem Problem Menschen oder Autofahrer. Was die Straßenverkehrsordnung sagt, ist ganz klar, wenn ein Fahrstreifen nicht durchgängig zu befahren ist, so soll man ihn bis zum Ende ausfahren. Und im Reißverschlussverfahren muss dann ein Wechsel ermöglicht werden. Es ist also keine Kann-Bestimmung. Hier muss halt ja, wie dieser Name ja schon sagt, Reißverschlussverfahren im Wechsel ein Einscheren ermöglicht werden.
Das heißt, ich muss dann also sozusagen den, der da einscheren muss, auch reinlassen?
So ist das. Aber muss. In der Realität sieht das natürlich ganz anders aus. Die Gründe, die da eine Rolle spielen, möglichst früh sich in den durchgehenden Fahrstreifen einzuordnen, liegt wahrscheinlich mit daran, dass viele Autofahrer Angst haben, nicht mehr rüberzukommen. Und in der Tat beobachtet man ja auch dann Situationen, dass dann der durchgehende Fahrstreifen ja auch dann dicht gemacht wird, sodass dann der andere nicht rüberwechseln kann.
Dabei ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich ihn reinlassen muss, das ist doch sogar festgehalten wahrscheinlich irgendwo und könnte möglicherweise bestraft werden?
Also ja, gut. Also steht in der StVO, Strafe muss man jetzt nicht fürchten, das ist natürlich nur vielleicht eine Ordnungswidrigkeit. Aber man muss ja vielleicht auch mal sehen, dass durch diese Regelung so ein Stau dann erst gar nicht entsteht. Und das ist ja der Sinn dieser ganzen Geschichte.
Herr Konrad, kann das sein, dass ein Stau möglicherweise auch dadurch entsteht, dass viele Menschen eben dieses Reißverschlussverfahren nicht machen, sondern ganz früh schon auf die eine Spur rüberwechseln?
Das ist richtig, weil im Prinzip mit zwei Spuren Sie doch wesentlich mehr Verkehr abwickeln können als nur über eine Spur. Und von daher ist es eigentlich optimal, wenn man bis zu dem letzten Punkt heranfährt auf den zwei Spuren und dann in der Verengung in diesem partnerschaftlichen aneinander Rücksicht nehmen, das Einfädeln ermöglichen, um dann schnell durch diesen Engpass durchzufahren und dann wieder aus der Engstelle herauszukommen. Wenn Sie diesen Engpass quasi durch das frühe nach rechts Einscheren verlängern, haben Sie insgesamt eine geringere Leistungsfähigkeit der Straße.
Also in der Theorie geht es eigentlich ganz einfach. Autobahnstellen stellen. Sie haben es auch gerade schon angedeutet, die Engpässe sind eng und unübersichtlich, gerne mal unangenehm zu befahren für viele. Für viele Autofahrer sind sie vielleicht auch ein Graus. Stresssituationen, Herr Stegers, als Fahrlehrer, wie kann man den Stress regulieren?
Ja, auch hier, denke ich mal, gibt es verschiedene Faktoren, was man jetzt als Stressauslöser sehen könnte. Vielleicht beispielsweise auch der Zeitdruck, der dann entsteht, wenn ich im Stau stehe. Also gibt's hier, wir haben es eben gehört vom Herrn Leibwegner, dass diese Baustellen nur 10 Minuten, hat er mal ausgerechnet, an Zeitverzögerung darstellen. Das ist ja eigentlich gar nichts. Also warum nicht eine halbe Stunde vorher mal aufstehen, wenn man weiß, man muss so eine Engstelle durchfahren, um dann rechtzeitig von A nach B zu kommen. Das ist ein Punkt. Ja. Sicherlich, was ich allerdings jetzt auch nicht bestätigen kann, ist die Übersichtlichkeit, Unübersichtlichkeit dieser Baustellen, die manchmal entstehen können. Ich denke da mal an den KVG-Busfahrer, der sich da vor kurzem auf der B76 festgefahren hat, auf der linken Spur. Wie kann sowas passieren? Ne? Normalerweise kennt man das vielleicht eher von älteren Autofahrern, die mit solchen komplexen Angelegenheiten eher überfordert sind.
Herr Leibwegner, wenn Sie die A7 bauen, Sie sind ja wahrscheinlich auch oft auf der A7 oder beziehungsweise auf den Baustellen dann unterwegs und die Autofahrer sehen vermutlich, was für Menschen sehen Sie hinterm Steuer?
Ganz normale. So wie Sie und ich.
Entspannt und gelassen?
Entspannter als auf engeren Fahrstreifen, das muss man schon sagen. Also ich persönlich, da kann man ja nur immer an sich selber messen. Und ich muss sagen, an mir selber gemessen ist das schon ein deutlich entspannteres Fahren, als wenn ich auf einer 2,50 Meter breiten Überholspur an einem LKW vorbei drängeln muss.
Ich mag das gar nicht. Rechts der LKW, links diese, die hat bestimmt einen speziellen Namen, diese halb Meter hohe Wand und dann da zwischendurch und dann mit Augenmaß durchpeilen. Also...
Ja, es ist so. Es ist einfach besser bei uns und es ist von vornherein besser geplant worden und es ist ein entspannteres Fahren als gesetzlich gefordert.
Ja, wir haben ein paar Zentimeter mehr, haben schon gehört vorhin, ich glaube 35 sogar auf der linken Spur. Trotz alledem ist es einfach ein komisches Gefühl, wenn ich links diese kleine Mauer habe und rechts einen LKW, Herr Steger, als Fahrlehrer. Mache ich da? Augen zu und durch?
Naja, vielleicht lassen Sie mich noch kurz erläutern. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir die 65 Kilometer nicht in einem Stück bauen. Also wir haben Bauabschnitte und das ist auch schon vorher von einer Planung so vorgesehen gewesen, dass unsere maximale Länge eines Bauabschnitts 12 Kilometer betragen darf und dass wir dann zum nächsten Bauabschnitt eine sogenannte Erholungsstrecke von mindestens 5 Kilometer haben müssen. Hier aktuell bei uns auf der A7 ist also unsere längste Strecke 10,6 Kilometer und die kleinste Erholungsstrecke 6,9 Kilometer. Also wir haben uns dran gehalten, wir haben die Grenzwerte nicht erreicht, aber selbstverständlich ist es gut, sich dann wieder auf einer Strecke zu begeben, die dann so ein bisschen mehr Erholung bringt.
Ja, eine vorbildliche Baustelle bei uns in Schleswig-Holstein. Aber Herr Stegers, wie kriege ich den Stress in den Griff?
Also Sie sprachen eben diese Mauer an, die diese einzelnen Fahrstreifen abgrenzen. Also ich habe auch hier die Erfahrung gemacht bei meinen Fahrschülern und Fahrschülerinnen oder auch bei den Fahranfängern, dass das eher einen positiven Effekt hat. Also es gibt ein Gefühl der Sicherheit, diese Abgrenzung. Sie sprachen auch eben, glaube ich, davon, LKW links und rechts neben mir. Das treibt ja doch eher den einen oder anderen Autofahrer den Schweiß auf die Stirn. Also Mauer,
ja,
sehr gut.
Empfehlung, ja, was mache ich als Autofahrer da?
Also die Empfehlung, die ich auch meinen Fahranfängern gebe, ist den Blick weit nach vorne richten. Also eben nicht links und rechts aus dem Fenster gucken, um jeden Zentimeter auszugleichen, den ich jetzt mich dieser Mauer annähere. Also wirklich weit nach vorne schauen, das Lenkrad ruhig halten, leicht umklammern und das Auto fährt von ganz alleine geradeaus.
Und dann vielleicht nicht zu schnell fahren?
Ja, meistens wird auch diese zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 60, 80, die dort angegeben sind, ja immer auch als Mindestgeschwindigkeit angesehen, was ja nicht richtig ist. Also warum auch nicht mal in so einem Bereich, 60er Bereich, mal mit 50 langfahren?
Ja, ist das eine Milchmetrienrechnung, dass ich schneller ans Ziel komme, wenn ich schneller fahre? Oder stimmt das?
Also ich habe selber noch nicht getestet. Auf jeden Fall ist das stressfreier, wenn ich in meiner Spur bleibe und mich auch an den Geschwindigkeiten halte.
A7 Baustelle, Herr Thomas Leibwegner, Sie als verantwortlicher Geschäftsführer. Was liegt als nächstes an? Worauf müssen wir uns einstellen? Worauf dürfen wir uns freuen möglicherweise?
Ich hatte es schon mal angedeutet. Wir sind dabei, in Teilbereichen anzufangen mit dem eigentlichen Betonstraßenbau. Das heißt, das werden Sie demnächst noch im Oktober hier sehen, dass wir mit Betonstraßen anfangen. Etwas länger gesehen ist es so, dass wir die 3+1 Verkehrsführung im Hamburger Raum wahrscheinlich zum Ende des Jahres beenden werden.
Insgesamt habe ich aber das Gefühl, Sie gucken doch relativ entspannt und gelassen in die Zukunft. Die Brückengeschichten mit der Fahrbahnabsenkung sind jetzt weitestgehend durch. Da hoffen wir, dass nichts mehr kommt.
Ja, wir haben uns das Ziel gesetzt und das kann ich einfach nur immer wieder bestätigen. Und insofern gucke ich nicht entspannt und gelassen in die Zukunft. Wir haben uns ein wirklich sportliches Ziel gesetzt und da arbeiten wir auch dran. Und das wollen wir auch halten, dass wir zum Ende des Jahres 2018 hier durch sind.
Ende 2018. Das ist notiert. Frage an Thorsten Konrad vom Landesbetrieb Straßenbau Schleswig-Holstein hat ja noch ein paar Großbaustellen vor sich. Was sind die nächsten großen Maßnahmen, die anstehen?
Also wir haben den Ausbau der B404 zur A21 hier im Kieler Raum, wo die Arbeiten im nächsten Jahr wieder sehr stark anfangen werden. Wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr anfangen können mit dem Ausbau der B207 von Heiligenhafen nach Puttgarden und auch Maßnahmen an der Westküste von Itzehoe nach Wilster hier weitere Ausbaumaßnahmen vornehmen zu können und natürlich die Erhaltungsmaßnahmen im gesamten Straßennetz, was wir zu betreuen haben.
Was denken Sie, wann entspannt sich sozusagen die Lage in Schleswig-Holstein wieder verkehrstechnisch gesehen?
Also es wird sicherlich ein längerer Zeitraum werden und wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass wir für die Erhaltung der Landesstraßen, wenn man diese 90 Millionen kriegen würde, 10 Jahre brauchen würde. Ich glaube aber, wir werden nicht diese 90 Millionen pro Jahr bekommen, sondern werden einen etwas längeren Zeitraum brauchen. Also wir werden sicherlich die nächsten 15, 20 Jahre zu tun haben, um das ganze Netz entsprechend voranzubringen.
Und dann kann man ja im Prinzip wieder vorne anfangen, oder?
Das ist leider bei den Haltbarkeiten von Asphaltbefestigung der Fall, aber wir hoffen, dass wir hier doch längere Lebensdauern insgesamt bekommen durch etwas höhere Qualität, die wir jetzt versuchen, mit den Kollegen von der Bauindustrie auf den Weg zu bringen.
Das heißt, Herr Stegers, wir arbeiten dann besser an uns, bevor wir Stress kriegen?
Das ist die einzige Lösung des Problems, wie ich immer wieder betone. Die Baustellen werden wir immer haben im Straßenverkehr. Und wenn man sich nicht dem Stress und auch den übertriebenen Emotionen aussetzen möchte, muss man überlegen, was kann ich selber besser machen.
Haben Sie da ein paar ganz praktische Tipps, was kann ich besser machen?
Ja, der erste Tipp ist natürlich den früher losfahren. Ne? Das ist der beste Tipp. Und wenn man in eine Situation kommt, wo man merkt, der Markt schaukelt sich jetzt langsam hoch emotional, dass man dann vielleicht auch mal tief durchatmet. Vielleicht hat man auch die Möglichkeit, mal irgendwo rechts ranzufahren, auf dem Parkplatz eine Tasse Kaffee zu trinken und sich darüber im Klaren zu werden, dass man diese Situationen so nicht ändern kann, die sich auf der Straße da abspielen.
Also da wird noch einiges auf uns zukommen, aber Sie haben einige Lichter erhellt. Wir wissen jetzt, dass auf einer Baustelle, auf der scheinbar nicht gearbeitet wird, trotzdem was passiert, dass zum Beispiel Beton aushärten muss. Wir können jetzt vielleicht ein bisschen besser mit Stress umgehen, den wir möglicherweise bei Einfahrten in Baustellen haben. Wir wissen, was das Land plant für die Zukunft, so ein kleines bisschen jedenfalls. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste, an den Fahrlehrer Bernd Stegers, an Thorsten Konrad, den Leiter des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr in Schleswig-Holstein und natürlich auch an Thomas Leibwegner, den Geschäftsführer der Via Solutions Nord, dem Mann, der für den Ausbau der A7 verantwortlich ist. Sie können das alles nochmal nachhören, nachlesen bei uns im Internet, ndr.de/sh. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich immer gute Fahrt und vor allen Dingen stressfreie Fahrt. Mein Name ist Benedikt Stubendorf. Machen Sie es gut, wir hören uns.